Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 7. Erwachsene politisch bilden. Einblicke, Ansätze, Initiativen. Politische Bildung ist in der Erwachsenenbildung fest verankert. Es gibt Vorträge, Seminare und ganze Fortbildungsreihen. Es gibt Bildungsorganisationen, die sich mit ihrer Arbeit ganz diesem Thema widmen. Es gibt mit der Bundes- und den Landeszentralen für politische Bildung öffentliche Stellen, die politische Bildungsarbeit umsetzen und fördern. Es gibt zahlreiche zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich für Teilhabe und Demokratie stark machen. Diese 7. Staffel von Epale Insights versucht, dieses heterogene Feld im Gespräch mit verschiedenen AkteurInnen auszuleuchten und zeigt dabei, dass es genau diese Vielfalt braucht, um möglichst viele Menschen zu motivieren, sich zu engagieren und gemeinsam Gesellschaft zu gestalten. Folge 2. Was politische Bildung aktuell besonders herausfordernd macht. Egal, ob ich die Zeitung aufschlage, durch meinen Social-Media-Feed scrolle oder die Nachrichten schaue. Mir springen alarmierende Headlines und Bilder entgegen, die mich unruhig machen. Krisen, wohin das Auge blickt. Kämpfe, Hass, Wut, Aggression. Jede Äußerung, jede politische Entscheidung zieht ein enormes mediales Echo nach sich und das in einer Geschwindigkeit, dass mir der Kopf schwirrt. Und ich merke, ich verliere den Überblick. Was ist eigentlich wichtig? Wo wird eine Mücke zu einem Empörungselefanten gemacht? Und was genau ist in diesem Wirrwarr eigentlich meine eigene Position? Den Überblick zu behalten ist unheimlich schwer. Das beobachtet auch Rüdiger Fries, Referent für politische Medienbildung, Digitalisierung und das Buchprogramm bei der Landeszentrale für politische Bildung im Saarland.
Ja, ich denke, es ist eben der Verlust der gemeinsamen Gesprächsgrundlage. Und das betrifft nicht nur, auf welche Fakten beziehen wir uns, auf welche wissenschaftlichen Grundlagen beziehen wir uns. Das betrifft eben auch ganz grundsätzliche Dinge, auf welche Werte beziehen wir uns. Und das finde ich sozusagen das Alarmierende auch, dass so eine gemeinsame Grundlage von Werten verloren zu gehen droht oder dabei ist, verloren zu gehen, dass ganz gezielt wieder Dinge gesagt und getan werden, die halt in einer demokratischen, freiheitlichen Gesellschaft nichts zu suchen haben. Alles, was herabsetzend ist, die Frauenfeindlichkeit, wie das Thema Migration behandelt wird. Da erodiert gerade was. Von daher wäre die größte Herausforderung eben wieder, wie können wir miteinander ins Gespräch kommen? Wie können wir aber auch klare Grenzen ziehen gegenüber Haltung, Meinung und natürlich Taten, die nicht zu tolerieren sind? Und wie können wir darüber ja die Widerstandsfähigkeit der Demokratie stärken? Aber also auf der anderen Seite eben auch, wie können wir den Menschen, die das Gefühl haben, sie werden nicht gesehen und sie werden nicht gehört, zu mehr Selbstwirksamkeit verhelfen, dazu nicht nur, dass sie das Gefühl haben, sie werden gehört, sondern ihnen wird tatsächlich zugehört.
Carsten Schneider, Direktor des Landesverbands der Volkshochschulen Schleswig-Holstein, beobachtet Ähnliches.
Ich glaube, das ist das, was wir an vielen Orten wahrnehmen. Das ist auch an den Volkshochschulen zu beobachten, dass die das gesellschaftliche Kommunikation aufgeladener ist. Menschen ähnlich wie im virtuellen Raum mit mehr Emotionalität und ja auch teilweise mit mehr verbaler Aggressivität vorgehen. Das haben wir insbesondere da, wo Menschen unter Druck stehen. Wir haben es zum Beispiel jetzt in den letzten 1-2 Jahren verstärkt im Bereich Anmeldungen zu Integrationsangeboten erlebt, weil das ein verknapptes Angebot ist und Menschen Sorge haben, dass sie nicht in solche Angebote reinkommen, diese Angebote aber hochrelevant sind für ihre Bleibeperspektive oder Integrationsperspektive. Und dann lädt sich eine Gesprächssituation, in der man darauf hinweist, dass leider ein Kurs erst in ein paar Monaten möglich ist, natürlich ganz anders emotional auf, verständlicherweise. Und kommt das durchaus schon mal zu Situationen, die auch sehr konflikthaft sind. Und das haben wir in anderen Umständen auch. Also die Kommunikation ist einfach aufgeregter und aufgebrachter geworden. Man merkt den Menschen an, dass wir alle multiple Krisen aushalten müssen, ob das der Klimawandel, ob das die Kostensteigerungen, ob das die Stärkung der rechten Ränder ist, das bringt, glaube ich, sehr viel Unruhe insgesamt in die Gesellschaft und das spiegelt sich auch in Angeboten der Volkshochschulen.
Diese Unübersichtlichkeit der Themen und Krisen führt offensichtlich zu einer großen Unsicherheit, einem Gefühl von Angst und Ohnmacht. Und wenn dann noch persönliche Zukunftsperspektiven betroffen sind, dass zum Beispiel keine Sprache mehr gelernt werden kann, dann wird daraus existenzielle Not. Aus so einer Situation heraus eine Selbstwirksamkeit zu entwickeln, ist schwierig. Damit ist auch Martin Bartel, Geschäftsführer des Comparative Research Network, immer wieder konfrontiert. Im Bestreben, Forschungsergebnisse und alltägliche Lebensrealitäten von Menschen miteinander in Verbindung zu bringen, setzt das CRN Projekte um, die politische Partizipation und Teilhabe vor Ort in Nachbarschaften ermöglichen wollen. Dabei beobachtet er ein großes Misstrauen.
Die erste Sache, die wir immer angefragt werden, ist: Von welcher Partei seid ihr? Und wenn wir dann sagen, nee, wir sind hier ein Verein, der hier aus dem Stadtteil kommt und wir wollen das gerne machen, dann öffnen sich die Leute. Aber es gibt immer diese, sogar als wir geholfen haben, hier eine Cleanup-Gruppe zu machen, die jetzt sehr aktiv ist, kam dann immer die Frage, ihr räumt hier auf, von welcher Partei seid ihr? Also es gibt tatsächlich dieses Misstrauen am Anfang. Aber wenn sich dann halt rausstellt, dass es tatsächlich Leute sind, die sich um die Haustür Sorgen machen, die sich sagen, hier liegt zu viel Müll rum oder wie ist es denn mit den alten Leuten? Dann kommt man tatsächlich schon ins Gespräch. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass es eine ehrliche Debatte ist und dann funktioniert es.
Die Angst vor Vereinnahmung ist offensichtlich groß innerhalb der Bevölkerung. Gleichzeitig sinkt mancherorts die Bereitschaft, sich aktiv bürgerschaftlich zu engagieren.
Das Interessante ist halt auch, obwohl es in einigen der Städte, in denen wir arbeiten, eine hohe Dichte an Initiativen und Programmen existiert, die sozusagen Partizipation und Teilhabe ermöglichen soll, setzt sich das aber kaum nach unten hindurch, weil die Initiativen oft sehr nebeneinander laufen. Es gibt sehr wenig Koordination und wir spüren halt auch, dass besonders in bestimmten Gebieten, wo halt Partizipation sehr, sehr stark gefördert wird, also gerade in Österreich, aber auch in Berlin, wir sehen es aber auch in Italien, dass es schon so langsam so eine Art von Partizipationsmüdigkeit unter den Bürgern und Bürgerinnen gibt.
Diese Entwicklung spüren dann natürlich auch politische EntscheidungsträgerInnen, wie Amanda Brennan feststellt.
Ja, also ich würde mal sagen, als Politikerin hat man es dieser Tage wirklich nicht leicht. Und es ist natürlich auch so, dass man als Bürgerin beobachtet, wie sehr Politiker und PolitikerInnen heute auch ja regelrecht fertig gemacht werden auf Plattformen. Ne? Und es macht natürlich was mit unserem Verständnis von Politik und es gibt ganz, ganz viel manipulative Inhalte und Framing und so weiter. Und ich finde das einfach so total schade, weil im Kern sich dieser Verantwortung zu stellen, wirklich ein Land auch voranzubringen und Zusammenhalt auch zu initiieren, ne, in wirklich Krisenzeiten. Es ist so eine wahnsinnig wichtige Aufgabe und ich finde es einfach total schade, dass auch die sozialen Netzwerke das teilweise den Leuten wirklich erschweren und man halt eben auch sieht, dass junge Leute sich deutlich weniger zum Beispiel in Parteien engagieren. Ne, das ist sicherlich, hängt auch damit zusammen, dass halt einfach, dass Leute auch davor Angst haben, sich zu engagieren, weil halt teilweise das dann auch einfach super großen Gegenwind bringen kann.
Als Redaktionsleiterin beim Mesh Collective plant und koordiniert sie Projekte und Kampagnen in sozialen Netzwerken. Sie beobachtet den Ton im Netz daher ganz genau. Und eine weitere Entwicklung zeichnet sich ab.
Ich beobachte gerade bei jüngeren Zielgruppen, bei jüngeren Leuten auch diesen Wunsch danach, wieder stärker offline zu sein. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, wo man jetzt einfach die nächsten Wochen und Monate mal schauen muss, wie das weitergeht, weil da schon so eine Ermüdung auf jeden Fall da ist. Ne? Und das ist natürlich auch diese Polikrise, in der wir uns befinden. Das ist auch auf jeden Fall was natürlich für einfach, ja, viele Negativgefühle auch sorgen kann. Und das natürlich einfach auch auf den Plattformen dadurch sehr, sehr viel negativen Content gibt.
Die Gefahr, in der Ohnmacht, in negativen Gefühlsstrudeln zu verharren, ist also gegeben. Politische Bildungsarbeit ist somit aufgefordert, hier andere Ansätze zu verfolgen. Im Bereich der digitalen Kommunikation beschreibt Amanda Brennan folgendes Vorgehen.
Für uns ist es so, wir adressieren ja echt viele gesellschaftliche Probleme in unserer Arbeit. Wir wollen auf Probleme aufmerksam machen. Und wir haben aber auch vor ein paar Jahren gemerkt, oh, wir müssen auf jeden Fall eine andere Herangehensweise wählen, weil wir können nicht die ganze Zeit diese Krisen so stark adressieren und Sachen problematisieren, weil die Jugendlichen uns zurückgespielt haben, bitte nicht noch ein Problem. Deswegen ist es für uns extrem wichtig, dass wir auch immer schauen, egal wie schwer das Thema ist, das wir gerade behandeln, wie schaffen wir da auch einen positiven Twist zu finden? Wie schaffen wir das, da Leute zu aktivieren und die nicht zu lähmen?
Positive Anregungen geben, Hoffnung und Zuversicht adressieren. Das ist ein Weg, dem wachsenden Verdruss zu begegnen. Eine ähnliche Variante hat Martin Bartel im Rahmen von Projekten erprobt.
Ich glaube, das Wichtigste ist auch, und das läuft halt sehr gut auch in den Prototypen, die wir machen, dass wir sagen, dass viele Sachen so anfangen, dass wir eine Person aus der Verwaltung und eine Person aus der Zivilgesellschaft zusammentun, um zusammen dann mit uns einen Workshop zu machen, in dem sie dann beim nächsten Mal jeweils 5 Leute aus der Zivilgesellschaft und 5 Leute aus der Verwaltung bringen sollen, um dann so wie so ein Schneeballeffekt immer größer zu werden, mit dem Ziel, dass man innerhalb von 8 Wochen zum Beispiel einen Prototypen erstellt. Und wenn man 8 Wochen Zeit hat, dann hat man keine Zeit, über Bedenken, über Ideologie zu reden. Dann organisiert man und dadurch kommt man ins Gespräch und es entsteht so eine Art von Schneeballeffekt. Also was eigentlich viel mehr zählt, ist der Prozess, dass nämlich die Verwaltung sich wieder vermenschlicht fühlt, dass sie wirklich auch sagen, unser großes Problem ist, dass sie das Gefühl haben, dass die Bürger und Bürgerinnen uns einfach als weltfremden Automaten sehen. Aber wir wollen eigentlich zeigen, wir sind eigentlich auch nur Bürger und Bürgerinnen. Wir sind ja eigentlich auch Teil der Nachbarschaft. Und wir hatten auf der anderen Seite dann auch viele Leute aus der Zivilgesellschaft, die dann gesagt haben, sie haben ja das erste Mal verstanden, welche Probleme auch die Verwaltung hat. Und dass die Verwaltung teilweise auch gar nicht weiß, wie gegensätzlich die Sache ist. Dass man zum Beispiel, wenn man eine Bank aufstellen will, selbst wenn das Grünflächenamt sagt, jo, das geht, sich plötzlich der Denkmalschutz meldet und sagt, nee, das geht nicht. Und selbst das Grünflächenamt dann überrascht ist, dass sie eigentlich eine Genehmigung vom Denkmalschutz brauchen. Das ist, glaube ich, das, was uns mehr begegnet. Also, dass wir eher diesen konstruktiven Prozess haben. Und ich glaube, dass bei uns in der Gesellschaft noch sehr viel dieses konstruktive Aspekt drinsteckt. Wir müssen uns halt wirklich aber mehr wieder darauf fokussieren, was wollen wir denn eigentlich, statt was wollen wir nicht? Und ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der wir stehen.
Die Basis, damit ein Hoffnungsschimmer entstehen kann, ist also Vertrauen, das nach und nach wachsen kann. Und dass die Menschen sich in ihren Sorgen und Nöten gehört fühlen. Der Spagat für die politische Bildung besteht dann in den Situationen, in denen nach Neutralität gerufen wird, um wirklich alles sagen zu können. Doch was bedeutet das eigentlich? Rüdiger Fries stellt klar.
Für unsere Arbeit gilt aber eben der Beutelsbacher Konsens, der ja auch, wo auch immer wieder gesagt wird, aber der verpflichtet euch doch zur Neutralität. Nein, das tut er eben nicht. Er verpflichtet uns zum einen dazu, dass das, was in der Gesellschaft und Wissenschaft umstritten ist, muss eben auch im Bildungsbereich als umstritten oder kontrovers dargestellt werden. Und es gibt dieses Überwältigungsverbot, also es darf nicht indoktriniert werden oder jemand darf nicht irgendwie mit Meinung, mit Bildern, stark emotionalisierenden Dingen überwältigt werden. Wir sind nicht neutral. So, das ist halt ein Begriff, der nicht nur ungünstig ist, sondern der auch gezielt genutzt wird, um die politische Bildung und die Zentralen der politischen Bildung oder auch Lehrkräfte anzugreifen und zu sagen, hey, ihr müsst doch neutral sein. Nein, müssen wir nicht. Also das ist sozusagen ganz klar, wir sind nicht neutral, wir sind überparteilich, aber wir setzen uns eben ganz klar für die Werte des Grundgesetzes ein, für humanitäre Werte, für die Demokratie und gegen Menschenverachtung. Und das ist sozusagen die ganz klare Grenze, die wir auch ziehen.
Hier braucht es also neben einer klaren wertebasierten Haltung, die auf dem Grundgesetz beruht, Fingerspitzengefühl im Umgang mit Menschen, die ihren Frust besonders laut artikulieren. Und es zeigt sich zudem, dass es Erfahrung und Kompetenzen braucht. Politische Bildung geschieht nicht nebenbei, mal ebenso. Aus diesem Grund sind verlässliche Strukturen besonders für die politische Erwachsenenbildung so wichtig. Doch die Entwicklung geht aktuell eher in eine andere Richtung, wie Rüdiger Fries beschreibt.
Politische Bildung braucht Ressourcen. Sie braucht die Landeszentralen, die Bundeszentrale. Überall sind Kürzungen im Gespräch. Ich halte das für fatal. Sind ja nicht nur wir, die politische Bildung machen. Es gibt ja ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen. Demokratieleben ist im Gespräch. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, dass bestehende Strukturen und bestehende Institutionen weiter unterstützt werden, weiter gefördert werden, dass auch geschaut wird, was sie machen und wie sie das machen, aber dass sie ausreichend ausgestattet werden und strukturell gefördert werden, dass diese Projekte nicht immer nur von Jahr zu Jahr gefördert werden, sondern langfristig. Das würde enorm helfen, politische Bildung auf eine ganz breite zivilgesellschaftliche Basis zu stellen.
Es braucht politischen Willen für politische Bildung. Die Angebote sind für Teilnehmende in der Regel kostenfrei. Das heißt, Bildungsorganisationen brauchen ein hohes Maß an Kreativität und Engagement, um ihre Ideen auch praktisch umsetzen zu können. Denn die Förderlandschaft ist vielfältig. Und das führt zu Problemen, wie Carsten Schneider beobachtet.
Fakt ist, jeder Fördertopf mit eigenen Spielregeln bedeutet nochmal zusätzlichen Aufwand. Und ich merke schon, dass das dann auch selektiv wirkt. Welche Volkshochschulen können sich solche Töpfe erschließen? Und politische Bildung ist ja nun ohnehin einer der Bereiche, also jetzt reden wir wieder etwas mehr über den engeren Kern politische Bildung, der sehr anders und aktualitätsorientiert läuft und deswegen sehr planungsintensiv ist und sehr viel Personalressource erfordert. Und wenn ich dann noch immer mit viel Aufwand Töpfe erschließen muss, um Mittel dafür zu akquirieren, dann wird das ein unglaublich hoher Aufwand, um an quasi in den Bereichen Gestaltungsspielräume zu haben. Deswegen bin ich der Auffassung, das sind eigentlich Bereiche, in denen brauchen wir vor allem institutionelle Förderung. Und da gefallen mir Weiterbildungsgesetze anderer Länder, die das sehr stark im Sinne von Personalkostenförderungen an Volkshochschulen eben eher ermöglichen, dass das quasi gedeckt ist, auch mit Fördermitteln des Landes. Mehr als quasi gezielte Fördertöpfe für die politische Bildung, die immer bedeuten, ich muss einen Antrag stellen, ich muss eine Abrechnung machen, ich muss spezifisch festlegen, was will ich in einem Zeitraum machen, dann nicht so flexibel reagieren kann auf die Anforderungen, die ich in Netzwerken, in Kommunen und im Gespräch mit den Menschen vor Ort dann eben dezidiert im Einzelfall identifiziere.
Martin Bartel ergänzt, dass es viel praktisches Know-how braucht.
Nicht nur das Umschauen nach Fördertöpfen, sondern es ist natürlich was mit dranhängt, worüber man ja kaum redet, aber was ja eigentlich 90% des Projektes ist, auch in den Projektverwaltungen, weil natürlich schon zwischen den EU-Förderprogrammen gibt es natürlich verschiedene Abrechnungsformen. Aber wenn man dann dazu dann noch neue Datenbanken bekommen muss vom Auswärtigen Amt und dann gibt es vom Senat Berlin noch diese Förderdatenbank, die man dann damit befüllen muss, heißt es eigentlich auch, man muss mehr und mehr sich auch eine professionelle Abrechnung dann schaffen.
Und die steigende segmentierte Projektförderung führt dann auch zu einer Form von Selektion.
Da gibt es auf jeden Fall mehr Druck und es gibt halt auch so eine Art von Professionalisierungsdruck, glaube ich, wo dann auch die Frage ist, ab welchem Zeitpunkt dann zum Beispiel Neulinge, die halt neu in solche Programme reinkommen können oder Organisationen, die es noch nicht so lange gibt, wie sie überhaupt die Kapazität aufbringen wollen, daran teilzunehmen. Und es wäre zum großen Teil, glaube ich, auch ein Verlust, wenn man die nicht auch irgendwie ein bisschen fördert, gerade wenn es halt neue Ideen gibt.
Gleichzeitig erhöht diese Entwicklung die Notwendigkeit von Kooperationen, wie zum Beispiel bei den Volkshochschulen in Schleswig-Holstein. So beschreibt es Carsten Schneider.
In Schleswig-Holstein haben wir eine sehr kleinteilige Volkshochschullandschaft. Das muss man vielleicht auch zur Einordnung einmal wissen. Wir haben im kleinen Schleswig-Holstein 136 Volkshochschulen und die Hälfte davon ist in etwa ehrenamtlich oder nebenamtlich geleitet. Das gibt es in vielen anderen Bundesländern so nicht. Und die haben natürlich nochmal ganz andere, ich sag mal, Ressourcenmängel, wenn es darum geht, an die einzelnen Töpfe ranzukommen. Die brauchen ihre ehrenamtlichen Ressourcen schon, um das klassische Kernprogramm in den anderen Fachbereichen zu entwickeln. Und deswegen gibt es gerade in diesen Volkshochschulen eben, sind das hohe Hürden, wenn man dann noch irgendwo Fördermittel beantragen muss.
Aus diesem Umstand der fehlenden Ressourcen entstehen in manchen Regionen Projektverbünde, wo größere Volkshochschulen kleinere, ehrenamtlich geführte Volkshochschulen quasi Huckepack nehmen. Und doch gibt es auch Entwicklungen, die lesen sich fast so wie ein Asterix-Comic. Die Volkshochschule Ratzeburg etwa scheint in Bezug auf politische Bildung sowas wie ein gallisches Dorf samt Zaubertrank zu sein.
Es gibt aber auch kleine Volkshochschulen, die sind einfach weil sie ein gutes Netzwerk haben, auch eine Hochburg der politischen Bildung. Ich möchte da ganz explizit auf Ratzeburg hinweisen. Das ist eine Volkshochschule, die ist jetzt gerade vor 3, 4 Jahren von einer kommunalen Ehrenamtlichen in eine hauptamtliche Vereinsvolkshochschule überführt worden, weil das Amt und die Stadt, also umliegende Amt und die Stadt dann gemeinsam diesen Verein quasi initiiert haben und dann gleichzeitig eine hauptamtliche Stelle geschaffen haben. Und die arbeiten ganz gut zusammen mit einem Verein, der Demokratiebildung in der Region macht. Und die haben ganz fantastische Formate, wo große Vorträge, Kulturveranstaltungen im politischen Kontext stattfinden, aber auch größere Aktionen, insbesondere auch in der außerschulischen politischen Jugendbildung mit Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden, holen auch tatsächlich Drittmittel rein, obwohl sie letztendlich nur diese halbe Stelle haben, aber eben eine gute Partnerschaft und etabliert sind als Ort der Demokratiebildung in der Stadt Ratzeburg. Und das ist immer großartig. Und wenn die erzählen, wie viele Teilnehmer sie bei einer Veranstaltung haben, dann sehen wir immer, das lässt sich dann messen mit großstädtischen Volkshochschulen in Schleswig-Holstein wie Lübeck oder Kiel, was den Zuspruch angeht. Und das ist für eine Kleinstadt von 30.000 Einwohnern dann ja doch ziemlich amtlich, dieser Erfolg.
Kooperationen können also auch aus inhaltlicher Sicht Sinn machen. Dies berichtet auch Julius Matuschik, Fotojournalist und Mitgründer des Cameo-Kollektivs. Die Begegnungsmomente, die seine Initiative entwickelt, entstehen überwiegend über Projektförderung und wären ohne die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen kaum umsetzbar.
So alteingesessene Institutionen sind für uns ganz wichtig und wir suchen da eigentlich für jedes Projekt immer KooperationspartnerInnen. Bei unserem ersten Projekt hatten wir dieses Momentum, wo wir uns gefragt haben, wie bringen wir denn jetzt eigentlich Menschen zusammen? Also wie schaffen wir es, jetzt Geflüchtete mit den ganz normalen HannoveranerInnen zusammenzubringen? Und wir hatten dann damals die Idee, dass wir einfach ganz, ganz viele verschiedene Kooperationspartner und KooperationspartnerInnen zusammenrufen. Wie zum Beispiel Verdi war mit dabei, die Hochschule Hannover, der Flüchtlingsrat, UFU, Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte, dann war noch eine andere Gewerkschaft mit dabei, die Stadt Hannover, der Verband Niedersächsischer Bildungsträger und die Volkshochschule auch, wo wir gesagt haben, wir machen das Projekt gemeinsam, wir nutzen unser Netzwerk dafür, diesen Aufruf zu starten. Jeder, der möchte, kann hier bei diesem Projekt mitmachen und das hat dann auch tatsächlich sehr gut funktioniert, dass wir verschiedenste Menschen zusammenbringen konnten damals. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir immer so divers wie möglich Kooperationspartnerschaften starten.
Bei all den verschiedenen Herausforderungen, die sich sowohl gesellschaftlich als auch politisch zeigen, heißt es für politische ErwachsenenbildnerInnen also, kreativ werden und bloß nicht den Kopf in den Sand stecken. Wie das ganz konkret aussehen kann? Dazu mehr in Folge 3 dieser Staffel von Epale Insights, in der meine GesprächspartnerInnen Einblicke in ihre Formate und Methoden geben. Dieser Podcast ist im Auftrag von Epale entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram, Musik von musicfox.com.